Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.
Servus zusammen, hier ist wieder Heim-EM, das Update. Jetzt sind wir soweit, dass wir ein Finale für diese Europameisterschaft zumindest haben. Mein Name ist Florian Bindl, mit mir im Studio ist der Kollege Julian Trager. Servus Julian.
Habe der Flo.
Ja, Finale, es spielt.
Richtig, ja.
Spielt die Spanier, also unser Killer, gegen...
Die Killer des guten Fußballs.
Ah, yes, das. Gegen die. Ich hätte jetzt fast die Niederländer gesagt, aber das war jetzt ein bisschen Wunschdenken. Aber nein, sie spielen tatsächlich gegen unsere Three Lions, gegen England. Ja, deine Assoziation England im Finale?
Es ist Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Also um nur mal vielleicht nach dem ersten Spieltag Gruppenphase... Irgendwie so, ja, Spanien war dann auf dem Zettel. Haben wir gedacht, die können es schon ins Finale schaffen. Aber um alles in der Welt hätte ich nicht damit gerechnet, dass nach dem ersten Spieltag England ins Finale kommt. Genauso wie nach dem zweiten, dritten und nach dem Achtelfinale ich das nicht erwartet hätte.
Ich glaube, wir haben ja in fast jeder Episode, in der England gespielt hat, oder vor und nach und immer wieder, wenn es irgendwie so darum gegangen ist, zu bewerten, wer sind die Tops und Flops, es ist jedes Mal gefallen, ja, England enttäuscht, England, also jetzt fliegen sie über Asse und das kann ja nicht weit gehen. Und Gareth Southgate, der Name wird auch nicht leichter, ist halt auch kein Trainer, der holt nichts Asse aus der Mannschaft. Wie oft wird das Wort, die rumpeln sich weiter oder irgendwie wird es immer, wie oft wir das gesagt haben und jetzt ist halt genau das gekommen. Die haben sich halt jetzt... ins Finale irgendwie.
Genau. Es ist am Ende kann das ihnen alles scheißegal sein. Ich denke, sie werden es überleben, dass sie bei uns im Podcast kritisiert worden sind.
Naja, das ist schon, ein harter Schlag. Also aber gut. Ja, Finale mit England, wer hätte das gedacht? Aber ich meine, sie haben gestern das vielleicht zur Ehrenrettung, sie haben gestern zumindest, ich finde, eine gute erste Halbzeit.
Halbzeit war tatsächlich gut. Sagen wir mal, für die englische Nationalmannschaft bei diesem Turnier war das eine sehr gute erste Hälfte.
Mit Abstand beste Leistung.
Also haben die plötzlich befreit aufgespielt, die Three Lions waren plötzlich die Free Lions irgendwie. Also
Die Ungezähmten.
Also ja, also man kann drüber lachen, aber im Vergleich, wie die letzten Spiele gespielt haben, war das wirklich so. Also die haben ja tatsächlich offensiv gespielt, die sind nach vorne drauf, haben tatsächlich auch Fußball gespielt, mal 4-5 Pässe hintereinander an den Mann gebracht, richtig gut die Aktionen gehabt.
Ein Phil Foden, ein Bellingham, man hat das Gefühl gehabt, ja, irgendwie, die sind ja so verkehrt gar nicht. Also, man ist auch was vom Glauben abgefallen, dass das Weltklasse-Spieler sind.
Ja, genau. Man hätte ja die letzten Spiele meinen können, dass das irgendwie, dass die in der albanischen Liga oder was weiß ich rumkicken, aber ja, da hat ja jeder 110 Millionen Marktwert und spielt bei den besten Vereine der Welt. Und das hat man dann gestern auch mal gesehen. Ja. Aber für mich, weil du gerade auch Phil Foden schon angesprochen hast, für mich war es ganz gut, dass Bellingham ein bisschen auf die linke Seite spielen hat müssen, hat ein bisschen mehr Platz der Foden gehabt und der ist irgendwie ein bisschen trotzdem noch gefühlt besser drauf wie Bellingham, das haben wir auch schon angesprochen, der wirkt ein bisschen platt. Und plötzlich kam Phil Foden halt nicht über die linke Seite mit seinem linken, starken linken Fuß, sondern konnte ja auch mal von halb rechts nach innen ziehen.
Ich glaube, das ist so ein Spieler, der je mehr Freiräume eher ein bisschen kriegt, je weniger er durch ein Spielsystem eingekäfigt ist, desto eher kommt er zur Geltung, wenn er so ein bisschen dieses, wie du sagst, diesen Zug in die Mitte machen kann, kommt er eher ins Laufen.
Man hat halt gemerkt, wie du schon gesagt hast, dass er Freiräume hat. Er war ja überall zu finden und sonst war immer so das Gefühl, der Bellingham, der will ja auch überall immer sein und will immer den Ball haben und verschleppt den Ball, weil er dann noch einen Haken macht, bevor das einfach mal weiterspielt oder mal das Spiel schnell macht. Also das war für mich schon ein Schlüssel, warum es in der ersten Halbzeit für England eigentlich ganz gut gelaufen ist.
Zweite Halbzeit war dann irgendwie wieder, ich meine, wir wollen jetzt das Spiel nicht nacherzählen, jeder weiß, wie es ausgegangen ist. Zweite Halbzeit war aber irgendwie dann wieder so ein bisschen Rückfall in stolpernde, rumpelige englische Zeiten.
Ja, also. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass der Southgate gesagt hat in der Halbzeit, ey Jungs, macht's mal halblang. So will ich gar nicht, dass ihr spielt.
Wieder stellt, zurück,
stellt euch zum wieder zurück. Ja, ey, nicht so offensiv. Ey. Also das war dann schon wieder, ja, dann war das Spiel halt auch gleich wieder um einiges langweiliger.
Was irgendwie auch komplett crazy ist, Entschuldigung, Anglizismus, wir reden über England, aber vielleicht ist es dann erlaubt. Der Guardian hat ja gestern irgendwas geschrieben, dass Gareth Southgate könnte der erfolgreichste englische Trainer der Geschichte werden, wenn er jetzt den EM-Titel gewinnt. Weil er irgendwie in vergleichsweise kurzer Zeit zwei EM-Finals erreicht hat, den EM-Titel natürlich auch noch holt. Ich meine, dass England traditionell jetzt eher bei der Titeljagd nicht ganz so gut abgeschnitten hat. Also das muss man so vorstellen.
Auch WM-Halbfinale und so, also die kommen schon mal weit. Man muss aber auch sagen, er hat auch das Glück, dass die aktuell natürlich Spieler haben, zwei, drei, sagen wir, eine größere Generation mit überragendem Talent, überragenden Spielern. Da sollte das dann schon ein Trainer erschaffen, dass man mal ins Halbfinale, ins Finale mit so einer Mannschaft kommt.
Ja, kann man natürlich argumentieren, dass er eigentlich mit dieser Generation noch viel mehr hätte erreichen können. Also vielleicht wird er auch titellos mit der goldenen Generation. Das kann genauso sein.
Ja, es ist schwierig mit den Engländern. Obwohl es ja eigentlich, um vielleicht nochmal zum Spiel gestern auch zurückzukommen, ja eigentlich der Start gar nicht so gelaufen ist, wie man erwartet hätte. Sofort Gegentor für England.
Ja, halt auch so irgendwie so explosionsartiges Tor. Das war ja fantastischer Schuss im Fallen. Das war schon technisch sehr, sehr interessant. Ob es ein Torwartfehler war.
Ich sag mal, an einem guten Tag, wie man es immer so schön sagt, haltet ihn vielleicht.
Ein Cousin von mir, der hat immer gesagt, also ich meine, das waren andere Zeiten und der ist Bayern-Fan, aber sein Standard hat zwar immer gar nicht den gehabt.
Ja. Ich wollte schon fast gerade sagen, der Neue hätte
ja, genau. Irgendeine Expertin oder ja, was Schweinsteiger, wo in der Halbzeit sogar irgend sowas gesagt hat. Ja, Neuer hätte ihn gehalten.
Er war sehr fest. Ich glaube, ich kam auch ein bisschen so aus der Überraschung, der Schuss trotzdem. Aber war jetzt nicht der super platzierteste Schuss. Also der ist zwar schön hinten ins Tornetz, in die Ecke reingeflogen, aber ist ja nicht in den Winkel gegangen. Aber auch cool oder interessant war ja eigentlich auch die bevor das Tor. Der Simmons hat ja den Ball gegen Declan Rice erkämpft. Wo man ja auch vielleicht, wenn man die zwei Körper anschaut, irgendwie am Anfang meint, ja okay, da hat er eigentlich keine Chance im Zweikampf, aber zack, erobert und Ding. Also so Entschlossenheit, da habe ich schon gedacht, oh, für die Engländer könnte es heute eng werden, wenn die Niederländer so weiterspielen. Ja, aber
so bissig unterwegs sind, ja.
Aber das waren sie ja nicht.
Am Ende haben Adele und Ed Sheeran auf der Tribüne noch jubeln dürfen. Also das ist ja alles für die englischen Promis. Fantastisch.
Richtig.
Ja, also.
Richtig. Aber was sagst du bleiben wir in der ersten Halbzeit noch zum Elfmeter? Habe ich jetzt auch schon unterschiedlichste Meinungen gehört?
Also dass Kane getroffen wird, besteht ja kein Zweifel drum. Ich bin schon der Meinung, dass man es geben kann. Also ist für mich tendenziell ein Elfmeter, der, wie sagt man sagt immer, kann, muss Elfmeter, also kann es geben, musst du geben. Für mich ist es eher was schon 80-90% der Schiedsrichter, glaube ich, pfeifen und finde so in Ordnung. Also er wird getroffen, man sagt, dass der Ball ist zwar schon weg, es ist war im Entstehen einer klaren Torchance und der Kontakt ist ja auch irgendwie so heftig, das ist jetzt nicht irgendwie ein Streifen oder sowas gewesen, sondern er trifft ihn ja ganz klar. Kane ist ja am Ende nach der Aktion auch zumindest kurz angeschlagen. Und ich glaube, Kane ist jetzt eher nicht Typ Simulant, zumindest mein Eindruck von ihm. Also der Tritt, und ich glaube, man darf es als Tritt bezeichnen, war ja durchaus auch schmerzhaft.
Also ich war tatsächlich überrascht, wie ich heute gelesen habe, dass englische Ex-Fußballprofis Neville und Ferdinand sich riesig aufgeführt haben, warum es den Elfmeter gegeben hat, weil das keiner war. Also für mich...
Englische Ex-Profis?
Die haben sich aufgeregt, also aus Verteidigersicht ist niemals ein Elfmeter. Ich Aus meiner Sicht ist es ein klarer Elfmeter. Also schon, wie du sagst, ich meine, die Leute sagen immer, ja, der Abschluss war schon da, aber trotzdem darf ich nicht den Gegenspieler danach mit die Stollen stempeln. Also für mich klarer Elfmeter, auch wenn Kane zum Abschluss kommt, passiert gleich drauf, wenn sowas an der Mittellinie passiert, Kane will einen weiten Ball spielen, spielt den Ball und kriegt so einen mit die Stollen auf sein Spann gestempelt,
klares Foul.
Dann ist ein Foul, der diskutiert kein Mensch. Und im 16er gibt es offensichtlich immer manchmal andere Regeln. Obwohl es der bloß bei der Kartenhergabe andere Regeln im 16er gibt.
Es darf keinen anderen faulen Maßstab im Strafraum geben, weil das andere war ja absurd. Also
für mich klarer Elfmeter tatsächlich.
Also es ist nichts jetzt, glaube ich, wo man England einen Strick draus drehen muss, dass da irgendwie den einer Elfer hingeschoben worden wäre oder so. Also ja, und wenn man in die zweite Halbzeit und dann eigentlich schon in die mit letzte Spielminute reinschauen, Mr. Ollie Watkins, also hat vielleicht nicht jedem was gesagt, bei mir war es jetzt auch nicht unbedingt also, der präsenteste Spieler.
Wenn man den Namen ohne Kontext mir vorher vor der EM gesagt hätte, dann hätte ich gemeint, wäre ich nicht auf einen englischen Fußballspieler erstmal kommen, sondern eher so, ja, das hört sich so nach britischen Popstar an.
Ollie Merce oder so, ja, ne? Genau. Ollie Watkins, Ollie Merce, alles
ja,
du.
Das
ja.
da so, so. Aber ja, ja, hat es entschieden.
Über ihn kann man ja, wenn man ein bisschen nachliest, ich hätte es überhaupt nicht gewusst. Ich wusste, dass der jetzt bei Aston Villa ist und dass er ein paar Tore gemacht hat. Aber der hat ja eine ganz spannende Historie eigentlich. Also der ist schon 28, also im, nennen wir es mal, gehobenen Fußballeralter. Gott, ich bin auch 27, ich bin, oh Gott.
Jungspund.
Ja, Jungspund, genau. Und der hat vor 10 Jahren mit 18, man kann ja sagen, mit 18 bist du ja irgendwo langsam in der Phase, wo du so deine Fußstapfen setzt. Also wo klar wird.
Lamine ja mal lacht darüber.
Richtig.
Mit
richtig.
18.
Der setzt jetzt gerade alle Meilensteine. Gut. Aber mit 18 hat Ollie Watkins, jetzt hätte ich fast Ollie Merce gesagt, hat halt bei Exeter City gespielt. Ich glaube, der ein Heinz Viertligist in England. Und ist dann verliehen. Exeter College ist irgendwie. Der ist dann verliehen worden zu einem Verein, ich habe es mal aufgeschrieben. Ich weiß nicht mal, wer es ausspricht. Weston Supermare oder Supermare, keine Ahnung, was das. Also klingt
super
halt irgendwie.
Super Name auf jeden Fall, ja, irgendwie. Wie ausgedacht.
Ja, klingt irgendwie so nach Badeort irgendwie an der englischen Südküste, wo man jemanden hinverleiht, wenn er nichts taugt. Jedenfalls hat er da in der 6. Liga gespielt und ist irgendwo ein Punkt, wo man sagt, naja, aus der Karriere wird halt nicht mehr so wirklich was. Ja. Und jetzt macht er halt
das entscheidende Tor. Das sind aber auch schöne Geschichten einfach irgendwie. So muss ja nicht immer sein, wie Bellingham oder Foden, die dann mit 17, mit 18 schon in Anführungszeichen Superstars sind.
Ja.
Und eine geradlinige Karriere vor sich haben. Aber es ist schön. Irgendwie, dass das sowas auch noch gibt in dieser Zeit
von
Nachwuchsleistungszentren und etc. etc.
Hat es da nicht, ist jetzt gerade so eine Überlegung von mir, hat es da nicht in der Bundesliga auch vor kurzem mal so eine Geschichte gegeben, weil alle drüber geschrieben haben, bei Hannover, meine ich, hat der gespielt vor ein paar Jahren, Hendrik Weidand oder irgendwie so.
In der zweiten Liga hat der dann
auch
gespielt.
Genau, über den ist auch diskutiert worden, weil der irgendwie
vorher noch,
aus der 5. Liga irgendwie gekommen ist oder so. Und dann plötzlich halt relativ stark gespielt. Ja. Aber wir schweifen
immer,
ab.
Immer gibt es immer wieder, Ollie Watkins. Der Ex-Spieler von wie?
West Supermare. Supermare. Ja. Kennt man.
Auf jeden Fall in der, was war es, 90., 91. Minute.
Ja, irgend sowas. Also.
Nachdem England ja die ganze zweite Halbzeit irgendwie, man das Gefühl gehabt hat, ja, sie wollen sich jetzt wieder mal in die Verlängerung rumpeln und vielleicht auch mal wieder Elfmeterschießen. Also die haben ja nicht den Eindruck gemacht, dass sie unbedingt noch ein Tor schießen wollten. Haben sie dann zum Schluss nochmal ein bisschen was riskiert.
War fast so überraschend, also kam für mich so überraschend wie das spanische 2-1 in der Verlängerung dann, war irgendwie nichts drauf
also gedeutet. Aber ich habe es gerade nur in der Wiederholung nochmal angeschaut. Die Engländer waren dann tatsächlich nochmal mit 6 Leuten im Angriff. Cole Palmer spielt einen klasse Ball in 16er rein Und dann eigentlich, Ollie Watkins steht mit dem Rücken zum Tor. Hinter ihm De Vrij, ziemlich nah dran. Und Ballannahme, Drehung, alles in einer Bewegung und sofort Schuss. Das waren, keine Ahnung, nicht mal eine halbe Sekunde hat es dauert und der Ball war drin und da hat alles, da wirklich alles passt. Also wie gesagt, Ballannahme, Drehung, dieser Schuss durch den Ausfallschritt vom holländischen Verteidiger und dann mit einer Wucht flach unten ins Eck, direkt neben dem Pfosten, also ein bisschen weiter rechts geht er am Pfosten, ein bisschen weiter links hält ihn der Torwart oder der geht ans Schienbein von oder an die Wade vom Verteidiger hin, also Top-Tor.
Alles im Fluss. Beim Olli.
Olli Watkins. Vielleicht schreibt er mal ein Lied drüber, der Popsänger.
Ja, ja. Also wenn es mit der Fußballkarriere nichts wird und er doch wieder in die sechste Liga wechselt, dann
kann er
dann wieder Popstar.
Den Namen hat er auf jeden Fall dafür.
Naja, und beobachtet worden ist er ja auch von Adele und Ed Sheeran. Also
sehe ich schon die Collaboration von mir.
Olli and Adele. Ja. Also unser Finale steht fest. Was ist dein Gefühl, wenn du jetzt auf den, wann ist es? Sonntagabend, oder?
Sonntagabend, ja.
Oh je. Wenn du da auf Spanien, England schaust, in welche Richtung geht dein Gefühl? Wer holt's?
Das ist ganz schwierig. Ich habe mir schon tatsächlich ein paar Gedanken gemacht, aber
kann ich entscheiden.
Ja, nie. Das sind nie gescheite Gedanken bei mir. Aber ich springe immer so ein bisschen hin und her. Also irgendwie so Gefühl, dass es trotzdem mal wieder so ein klares Ding wird für Spanien, so 3-0. Aber dann auch wieder so das Gefühl, ach, die Engländer, die schaffen es irgendwie trotzdem. Also ich kann es immer noch nicht sagen. Also klar, von vornherein oder sagen wir mal auf dem Papier und von dem Turnier, von den Spielen her, würde ich sagen, oder ist klar, dass Spanien der absolute Favorit ist. Die sind die bessere Mannschaft, die haben die Spieler, die aktuell besser drauf sind. Die haben gezeigt, dass sie gegen tiefstehende Mannschaften sich durchkombinieren können, dass sie auch leiden können, wie gegen Deutschland zum Schluss. Und dass, wenn es vielleicht mal nicht klappt, dass dann einfach 2-3 Weltklasse-Einzelaktionen da sind und dann drehen sie halt das Spiel trotzdem.
Also eine gewisse Leidensfähigkeit hat auch England bewiesen.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Immer, also die Engländer leiden ja irgendwie jedes Turnier, aber es ist jetzt eine Binsenweisheit, aber ich denke, dass es darauf angekommen wird, welches, also man hat von Spanien schon das eine und das andere Gesicht gesehen, finde ich. Also die waren ja gegen Deutschland jetzt in der zweiten Halbzeit verwundbar. Ja. Das war nicht das dominante, alles fressende Spanien. Mhm. Und von England hat man jetzt in der ersten Halbzeit auch das Gesicht gesehen, das England sein
die
kann.
Die können es, ja.
Insofern, tendenziell natürlich ist Spanien Favorit. Mhm. Das sagen die Engländer selber. Mhm. Aber
es ist ein Spiel und es ist.
Wenn ich es tippen müsste, dann glaube ich, dass das Ding verdammt, verdammt eng wird. Ich glaube nicht, dass das klar wird.
Ja, wie gesagt, ich bin da immer so hin und her. Aber tatsächlich, seitdem gestern die Engländer ja tatsächlich mal ein neues Gesicht gezeigt haben, sehe ich es auch wieder enger, das Spiel.
Genau, wenn das gestern wieder komplett Rumpel-England gewesen wäre und wieder irgendwie mit einem 0-0 dann ins Elferschießen und dann glaube ich, wäre jetzt auch ein Tag gesessen und hätte gesagt, naja, das macht Spanien jetzt.
Aber im Endeffekt kann man es ja eh nicht sagen. Es geht um einen Tag, einmal 90 Minuten, vielleicht 120 Minuten. Da entscheiden so viele Kleinigkeiten und es hört sich auch blöd an. Glück, Tagesform, es ist
ja, Fußballphilosoph Julian.
Ja, ja.
Ja, wir werden es sehen. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob als gestern im Podcast zur Sprache gekommen ist mit, also ich meine über Lamine Yamal, glaube ich, über den kann man jetzt aktuell immer reden, also es ist gestern schon viel über ihn gesprochen worden, ich bin mir nicht ganz sicher, ist die Badewannen-Episode schon angesprochen worden?
Das weiß ich nicht, glaube nicht, aber.
Also das ist schon völlig absurd, also ich habe zuerst gemeint, das ist doch irgendwie, das ist mir doch
fake. So KI oder so?
Ja, genau, also hey KI, mach mir mal ein Bild, wo. Also ich meine, das wäre irgendwie eine sehr weirde Anfrage für KI, aber mach mir doch mal ein Bild, wo Leo Messi Lamine Yamal badet.
Ja, aber
es existieren Bilder.
Es ist auch so ein absurdes Bild irgendwie.
In jeder Hinsicht. Aber es ist ja dann, glaube ich, auch in der TV-Übertragung gesagt worden, ja, ich meine, dann ist er ja quasi getauft worden von Lionel Messi, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Und jetzt hat er halt auch noch Bewegungen, die so ein bisschen messianisch sind. Oder messiesk. Oder was auch immer. Das ist, ja, an dem, glaube ich, ist wirklich jetzt jeder Verein, der irgendwie ein bisschen Kleingeld hat, dran seit diesem Sommer. Also wenn
ich glaube, weil das Barcelona hier schon was dagegen hat. Und
mit Sicherheit, aber Barcelona ist, glaube ich, nimmer unbedingt der Verein, der sich alles leisten kann. Bei denen ist die Kasse leer.
Aber interessant ist auch eben, weil du es gerade angesprochen hast, Messi und Yamal. Messi jetzt im Copa America-Finale, Yamal im EM-Finale. Zur gleichen Zeit. Also, und der eine hat den anderen gebadet.
Also wenn ich ein Wort jetzt nicht erwartet hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, was es geht, der eine hat den anderen gebadet. Oh Gott, gegen wen spielt Argentinien denn im Copa-Finale?
Gegen Kolumbien. Tatsächlich, James Rodriguez spielt, wie wenn er, wenn es wieder 2014 war.
Oh, ja, das sind gute Erinnerungen, geile Tore. Ja. Gut, gut, aber wir sind ja
ein Wir schweifen Podcast wieder ab.
Copa, Heim-Copa, das aber Update, genau.
Ich finde immer, natürlich alle Liebe an Yamal, überragend mit 16, jetzt bald 17 und so, aber was mir ein bisschen immer untergeht, ist Dani Olmo. Das ist so eine Waffe. Und den sein Tor, ich fand sein Tor im Halbfinale tatsächlich besser wie das von Yamal.
Diese Technik. Diese Außenrist oder brutal, Außenspannbewegung.
Ja, dieser Abpraller in der Luft nehmen, aber gleichzeitig mit der Annahme den Gegner ausspielen und dann brutal.
Ich weiß aber, als ich das gesehen habe, diese Bewegung, da zuckt man schon und denkt sich, who is that? Ja. Und es ist Dani Olmo von Leipzig.
RB Leipzig, ja.
Ja, also der wird, er hat ja, glaube ich, am Anfang der jetzt vergangenen Saison, war das Supercup gegen Bayern oder was, war brillante Spiele gemacht hat, wo jeder gesagt hat, jetzt bricht der richtig durch.
Ja. Ich meine, dass es kann, das weiß man ja schon länger.
Hat sich dann halt schwerer verletzt und ist länger ausgefallen.
Das ist kein Problem irgendwie immer, die Verletzungen. Ich glaube, ich habe irgendwas gehört, wo 45 Spiele RB Leipzig oder 20 verpasst in dieser Saison. Also
ja, man hätte ihn gern öfter gesehen in der Bundesliga. Weiß ich nicht, wie lange man ihn überhaupt noch sieht.
Überhaupt noch sehen, ja.
Ja, hat der nur Vertrag oder ist, also Vertrag wird
Vertrag hat er noch schon, aber ich glaube, der hat Ausstiegsklausel jetzt bis, die läuft ein paar Tagen ab, also mal schauen, wenn er jetzt im Finale nochmal rasiert, dann ist er wahrscheinlich weg.
Dann klingelt der katarische Staatsfonds aus Paris aber mal direkt an. Aber gut. Ja,
vielleicht, weil sie es gestern auch nochmal angesprochen haben, Thema Schiedsrichter beim Spiel England gegen Holland, was sagst du dazu? Also da war ja davor ordentliche Kontroverse um Felix Zweier mit Bellingham in seiner Vergangenheit, im Heuzer-Skandal und so weiter und so fort. Wie fandest du ihn?
Die Leistung?
Schiri, ja.
Also wir haben ja schon über den Elfer haben wir schon gesprochen, der ist völlig in Ordnung. Also ich finde, dass in dem Spiel, das geht jetzt ein bisschen weg vom auf dem Feld Schiri, aber ich finde, dass der VAR da sehr professionell gewirkt hat und in den richtigen Momenten eingegriffen hat. Was war da ein Abseitstor?
Abseitstor, ja, glaube ich, 80.
Das ist entspannt gekillt worden. Manche hitzige Situationen, die einfach dann korrekt ausgelegt worden sind. Also mal abgesehen von allen Diskussionen um Vergangenheit, um irgendwie da dieses Bellingham-Duell aufzubauen. Nur auf das Spiel geschaut, ich fand die Leistung völlig in Ordnung. Ich schaue mal ganz gerne immer, was der Kicker, Schiedsrichterbenotungen machen. Ich weiß nicht, wie die benotet haben, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein Zweier kriegt oder was.
Der hat keinen großen Fehler gemacht, wie diese engen Situationen hat er richtig gelöst, auch mit Hilfe vom VAR, wie du schon gesagt hast. Und ich habe immer so, unabhängig von der Vergangenheit eben, bla bla bla, aber das hat, haben es gestern auch schon gesagt, ich bin auch nicht so überzeugt davon, dass das wirklich unser Top-Schiedsrichter ist in Deutschland. Also wie gesagt, der hat ja keinen großen Fehler gemacht gestern, aber irgendwie in der Art, wie der am Platz ist, irgendwie, weiß ich nicht, als Spieler würde mir irgendwie auf die Nerven gehen, glaube ich. Irgendwie so, man hat immer so das Gefühl, der ist so hektisch und irgendwie so.
Ich glaube, dass ohne selbst auch nur in die weitesten Nähe, im entferntesten in den Profifußballbereich irgendwie reinschauen zu können. Ich glaube, dass ein Profifußballer einen Schiedsrichter gern hat, der einfach eine natürliche Autorität am Platz bringt, ohne irgendwie da zu so, überautoritären Verhalten zu neigen.
Ja. Und das ist das, was ich vielleicht nicht ausdrücken hätte können jetzt gerade. Finde der Zweier, dem fehlt ein bisschen die natürliche Autorität irgendwie so. Der versucht sich dann aufzubauschen oder irgendwie ein cooles Lächeln oder irgend sowas, aber man kauft es dem irgendwie nicht so ab.
Authentische Autorität, also irgendwie sowas. Ja. Das, manche Schiedsrichter haben das. Ich fand zum Beispiel der ehemalige niederländische Top-Schiedsrichter. Fällt mir jetzt nicht ein. Oder der Orsato, Italien. Ich finde, die haben das. Die sind halt auch wirklich. Da merkst du auch, dass das regelmäßig die sind, die dann Champions League-Finals pfeifen. Also, was das Auftreten anbelangt, ja, ist Zweier, wird er ja in der Bundesliga, glaube ich, immer mal wieder
kritisiert. Er wird ja immer wieder kritisiert, ja. Und nicht nur von Manuel Gräfe.
Ja. Manuel Gräfe, der Schiedsrichter an der Außenlinie, der immer mal wieder heftig reinpfeift. Aber er hat ja oft recht mit dem, was er sagt. Er traut sich wenigstens
aber was zu sagen. Man hat trotzdem das Gefühl, der führt einen persönlichen Rachefeldzug gegen den DFB, seitdem er da altersbedingt ausscheiden hat müssen.
Ja, der hat ja diverse Interviews schon gegeben, wo er wirklich, also kein Blatt vor den Mund nimmt, das ist ja fast schon niedlich ausgedrückt dann.
Aber ganz lustig wäre es eigentlich gewesen, wenn Zweier dann ganz zum Schluss in Bellingham noch eine gelb-rote gegeben hätte für Ball wegschlagen.
Das wäre auch ein persönlicher Rachefeldzug.
Aber nein.
Wir pfeifen das Finale, weißt du das?
Tatsächlich, weiß nicht, aber ich habe.
Es steht jetzt überhaupt schon fest?
Ich weiß nicht, ob es feststeht, aber es könnte irgendwie, der Orsato könnte schon dabei sein. Vielleicht aus dieser Pole Marciniak, die sind jetzt im Halbfinale nicht angesetzt worden, aber es sind so die Top-Schiris eigentlich.
Also ich sehe es aktuell noch nicht, steht noch nicht drin. Ich meine, dass das immer relativ kurzfristig festgelegt wird, weil es geht ja einmal darum, wer darf überhaupt, also welche Nation darf überhaupt einen Schiedsrichter stellen. Also, aber ja, da gibt es ein paar Top-Kandidaten.
Und haben wir nur ein bisschen Zeit?
Wir
freuen uns aufs Finale. Bis zum Sonntag, oder?
Wir freuen uns, sind gespannt und haben
Donnerstag, Freitag, Samstag, 3 Tage Zeit, um uns aufs Finale vorzubereiten.
Ja. Bis dahin, weitere Episoden. Also viele haben wir nicht mehr bei HMM das Update, aber jetzt geht's halt langsam aufs Finale zu und dann schauen wir, wie das ausgeht und wer sich tatsächlich zum Europameister kürt. Wir danken fürs Zuhören.
Muchas gracias.
Dios mio. Ja, merci und bis dahin. Servus, danke.
Habe dir.